sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 171. Folge von Sideline, der USL Podcast. Und wir sind in der USL Cup Folge, denn endlich treffen die USL Teams wieder aufeinander. Und dementsprechend haben wir da ein bisschen was zum Austauschen. Wir bedeutet ja, ich mache das nicht alleine, sondern zusammen mit dem lieben Wolf.
Mahlzeit.
Aber bevor wir in den USL Cup springen, sehen wir uns mal in der Super League ein wenig um. Auch dort wurde natürlich gespielt, völlig abseits vom USL Cup, den es da logischerweise noch gar nicht geben kann. Und dort wurde nicht nur gespielt, sondern es gab auch eine News. Es gibt nämlich einen Wechsel, der aus USL Super League Sicht durchaus positiv ist. Denn dieser Wechsel findet statt von der USL Super League in die NWSL. Das heißt, es gibt ein bisschen Geld. Es gibt sogar wahrscheinlich ganz schön viel Geld. Es ist mal wieder nicht veröffentlicht worden, wie viel. Und logischerweise wechselt eine Spielerin. Jetzt ist die Frage, um wen handelt es sich?
Es geht um die bosnische Nationalspielerin und ich meine immer noch aktuelle Spielerin der Saison, weil die neue ist ja noch nicht fertig, also die 24 MVP-Spielerin, Emina Ekic. Die spielte zuvor bei Spokane Sephir und dieses Jahr bei den Damen von Lexington. Und die springt jetzt zurück in die NWSL, also in die erste, nennen wir es mal, legitime Frauenliga in den USA. Und wird dort zur Frauenmannschaft von Houston Dynamo wechseln, also zu Houston Dash. Ablösetechnisch macht die USL immer wieder ein Geheimnis drum. Sie geben zwar große Werbung mit, das ist der größte Transfer, der jemals aus der Super League gewechselt ist, und geben so Hints, wie ist auf der gleichen Höhe wie die größte Männerablöse vom Club. Aber man kann nur grob sagen, höchstwahrscheinlich eine sechsstellige Ablösesumme. Also irgendwas zwischen 100.000 und 999.999, aber wahrscheinlich eher im unteren Drittel. Deswegen, ja, wie üblich ungenau, aber es geht um Emina Ekic, bosnische Nationalspielerin und MVP der Super League in der ersten Saison.
Für sie ist der Schritt in die NWSL jetzt auch kein so wahnsinnig neuer, denn sie hatte ursprünglich dort angefangen zu spielen, ist damals von Racing Louisville gedraftet worden, hatte auch, ich glaube, eine Saison gespielt, wechselte dann 24 in die Super League und jetzt wieder dementsprechend zurück. Durchaus eine positive Meldung, kann man sagen. Wir springen jetzt aber mal in eine Partie, die durchaus interessant war, weil dort endlich mal wieder ein paar Tore gefallen sind. Und wir ja immer wieder beklagen, dass es sonst sehr viele 1:1 oder 0:0 gibt. In dem Fall haben wir ein paar mehr Tore. Wir sprechen über die Damen aus Spokane. Die haben zu Hause gespielt und hatten das Team aus Fort Lauderdale zu Gast. Jetzt die Frage, wie fandest du die Partie? So im Groben und Ganzen.
Ich fand sie unterhaltsam, auch wenn ich weiterhin die Theorie habe, dass die Kameraführung von einem Zeppelin aus gemacht wird. Also da fliegt ein Zeppelin über Stadion und unten am Zeppelin, an dem quasi Tragekörper, hängt die Kamera. Anders kann ich es manchmal nicht erklären, woher die seltsamen Winkel und Varianten kommen. Aber sportlich war es eine unterhaltsame Partie, muss man sagen. Wenn auch, fand ich recht einseitig.
Ja, das stimmt. Wir können ja mal in die Partie als solches gehen. Denn, naja, so die ersten 20, 25 Minuten ist es noch so ein bisschen abtasten, aber es deutet sich im Prinzip schon eine Richtung an, in die es viel geht. Und in der 26. Minute fällt dann ein Tor, was so ein bisschen kurioser ist. An sich erst einmal beginnt die Situation relativ normal. Es gibt eine Ecke, der Ball fliegt allerdings nicht Richtung Tor, sondern eher so innerhalb des Strafraums, dann zu einer Spielerin, die noch ein paar Meter, keine Ahnung, 5 Meter oder so vom Tor entfernt steht. Sie köpft den Ball Richtung Tor, Richtung, ja, linken Pfosten. Und da steht eine Mitspielerin von ihr, die bekommt den Ball gegen den Rücken und vom Rücken aus fliegt er dann ins Tor. Also kurz zusammengefasst, Ecke, Kopf, Rücken, Tor.
Würde mich auch interessieren, ob das als Vorlage zählt. Aber ja, war ein durchaus lustiges Tor. Ich muss zugeben, ich habe in der ersten Halbzeit nichts mehr, aber dafür loben das in der zweiten. Hast du noch was in der ersten, bevor ich dir irgendeine Szene weglabere?
Nee, lass uns in die zweite gehen.
Gut, denn es gab zwei Spielerinnen, die sich gegenübergestanden haben mehrmals, die ich beide positiv fand. Auf der einen Seite war es Craig, die Keeperin von Fort Lauderdale. Die hatte ein paar durchaus gute Paraden in der Partie. Und es gab eine Spielerin mit verdammt deutschem Namen bei Spokane, die auch sehr oft auffiel. Und das war eine Dame namens Zierenberg. Und sie hatte in der 54. einen sehr, sehr guten Schlenzer aus recht, nimm es mal, abenteuerlicher Entfernung aufs Tor von Fort Lauderdale. Und Craig konnte den Ball zur Seite klären. Das sah gut aus und war so einer der ersten Größenmomente von Zierenberg in der zweiten Halbzeit.
Sowieso ist mir aufgefallen, dass Spokane gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit gleich mehrere Chancen hatte oder hatten, die sie sehr gut herausgespielt haben. Also sie haben sich das sehr hart auch erarbeitet, zum Teil fair, so meine ich das jetzt nicht, aber man hat schon gesehen, sie hatten immer wieder den Zug zum Tor, haben immer wieder interessant kombiniert, damit man da gute Abwechslung reinbringt. Und ja, sind immer wieder mit dem Zug Richtung Tor gekommen. Es hat allerdings ein bisschen gedauert, bis es dann doch letztendlich zum Tor kam, nämlich bis zur 60. Minute. Da war es dann allerdings ein Elfmeter, der, naja, es gab einen Schuss in den Strafraum oder Richtung Tor. Eine Spielerin oder eine Verteidigerin bekam den Ball dann gegen die Hand. Ich glaube, nachdem die Torhüterin ihn schon eigentlich fast in der Hand hatte, aber nochmal abtropfen lassen wollte. Ja, nichts Tragisches, nichts Besonderes. Gab halt den Elfmeter, der war dann sicher drin.
In der 64. gab es gefühlt die einzig sinnvolle Chance von Fort Lauderdale in den 90 Minuten. Und nicht mal die war eigentlich selbst verursacht, sondern ein Fehler von Spokane. Die Abwehrspielerin wollte den Ball zur Keeperin zurückpassen, hat aber dabei A, die Geschwindigkeit des Balles und B, die Entfernung ein wenig überschätzt, so dass die Spielerin von Fort Lauderdale, es müsste Locklear gewesen sein, hingesprintet ist, sich den Ball geholt hat und aufs Tor zulief. Die Keeperin von Spokane war viel zu weit draußen, also vor der Szene schon, konnte dementsprechend nicht mehr viel machen, ging nochmal quasi zur Seite mit einem Hechtsprung. Und dann kam das, was man quasi fast immer sieht. Die Stürmerin läuft um die Keeperin rum und hat dann freie Bahn aufs leere Tor. Und so kam es dann auch zum 2:1 für Fort Lauderdale in der, wie gesagt, wie ich fand, eigentlich einzig relevanten Szene für die Damen aus Florida.
Ja, das stimmt. Das war irgendwie so eine gute Szene, wo man immer wieder sehen kann, da reicht ein blöder Fehler, vielleicht auch zwei blöde Fehler vorher schon im Mittelfeld. Und du siehst, egal was du machst, als Torhüterin alt aus. In dem Fall, die Torhüterin hatte sich recht früh dazu entschieden, dann aus dem Tor rauszukommen, in Richtung der Angreiferin zu gehen. Das ist halt sehr weit links aus dem Tor heraus, stand also quasi an der linken Strafraumgrenze und wurde da relativ leicht dann ausgespielt. Aber das war auch nur deshalb möglich, weil da freie Angreiferinnen im Strafraum waren und da auch in dem Fall die Verteidigung nicht mit anwesend war. Also der erste Fehler war im Mittelfeld, dass man sich den Ball so blöd abnehmen lässt wegen einem Fehlpass, der wirklich so nicht passieren sollte. Und als nächstes ist es dann halt die fehlende Verteidigung, die ja nicht anwesend ist. Das war allerdings das einzige Tor für Fort Lauderdale, denn es gab nur noch ein weiteres. Und das war für Spokane. Und in dem Fall, ja gut, war auch schon in der 80. Minute dann, wurde einfach ein langer Ball weit nach vorne gepasst, um schön den Konter zu nutzen. Da musste letztendlich nur eine Verteidigerin ausgespielt werden. Eine weitere Verteidigerin war zwar noch kurz vor dem Strafraum, konnte aber im 1:1, beziehungsweise es war noch nicht mal ein direktes 1:1, sondern man entschied sich dann rechtzeitig, den Ball einfach nach links als Querpass zu vergeben. Und dort steht Cook, die nimmt den Ball an, ist völlig frei und kann in das Tor schießen. Im Großen und Ganzen muss man sagen, Spokane war definitiv die bessere Mannschaft, hat sich erheblich weniger Fehler geleistet und die Chancen, die sie nutzen oder hatten, haben sie auch im Großen und Ganzen ganz gut genutzt. Also von Spokane eine ja, ganz gute Partie. Fort Lauderdale ging nicht so wirklich. Also nach vorne hin ging ja gar nichts. Wollen wir dann jetzt schon einmal in den Cup gehen zu den Männern?
Immer gerne. Der war wieder unterhaltsam.
Der war sehr unterhaltsam. Es hätte nach meiner Meinung durchaus ein paar mehr Mixpartien geben können zwischen der Championship und der League One. Es war relativ viel immer innerhalb der eigenen Gruppe. Das ist ein bisschen schade. Aber trotzdem gab es so einige Partien, die wir interessant fanden. Deswegen werden wir über drei Spiele aus dem Cup sprechen. Und wir fangen mit einem Spiel an, was ja quasi das Derby ist. New York Cosmos oder New Jersey Cosmos, je nachdem, wie man es werten will, gegen den Brooklyn FC. Logischerweise, man hat bei Cosmos gespielt, die ja sehr weit außerhalb in Jersey sind. Also noch nicht mal irgendwie im Speckgürtel von New York. Und naja, also sagen wir es mal so. Gut, das Wetter war blöd, aber zwei Faktoren kann ich nicht verstehen. Zum einen, warum ist die Bildqualität so schlecht, als wenn wir, keine Ahnung, in den frühen 90er Jahren wären? Und wo sind denn die ganzen Leute? Also selbst die Supporter-Section sah sehr, sehr leer aus. So viel mehr als 10 bis 20 Leute saßen da gefühlt nicht in der Supporter-Section. Und es hing auch nur irgendwie ein oder zwei Transparente.
Ich muss zugeben, nach dem Match gegen meine Hearts of Pain, wo es noch deutlich voller war und die SG links hinterm Tor saß, habe ich einfach nicht mehr geguckt, weil ich A, andere Teams sehen wollte und B, die Cosmos gefühlt 80 verschiedene Partien hatten seitdem. Aber ich habe mitbekommen, durch diverse Kommentare im Bereich, dass die Cosmos generell gerade sehr viel Zuschauerprobleme haben, was mich auch irgendwie nicht wundert, aufgrund des guten alten Fußballproblems in New York City als neues Team oder generell. Ich muss aber auch zugeben, die Bildqualität überrascht mich nicht. Bei unserem Spiel gegen die Hearts im ersten Spieltag hatten wir ja wirklich mehr Pixel, die man sehen konnte, als wirklich gute Bilder für die erste halbe Stunde oder so. Daher, ja, ohne es böse zu meinen, aber für ein Team, das einfach nur deswegen lebt, weil sie ein Brand von vor 50 Jahren neu beleben wollen und glauben, sie hätten das Recht, die Zeiten von Pelé nochmal wieder zu haben, geben sie sich irgendwie, finde ich, wenig Mühe, das auch wirklich qualitativ zu haben. Also weder ist der Kader wirklich krass gut qualitativ, noch ist ja wirklich das Stadion voll, noch ist die Bildqualität gut. Also um es ganz böse zu sagen, ich gebe dem Club keine 10 Jahre, wenn sich nichts ändert. Ich wäre mit 5 schon überrascht.
Ja, ich wollte gerade sagen, 10 Jahre sind sehr, sehr weit gedacht. Also ich gehe eher davon aus, dass sie auch weniger als 5, deutlich weniger als 5 überleben. Weil es tritt ja genau das ein, was wir schon vorausgesagt hatten, was passieren würde. Wer soll sich denn die Spiele von Cosmos ansehen? Die sind ja so weit weg von New York, da fährst du ja ewig. ÖPNV-mäßig wahrscheinlich, ich habe jetzt nicht nachgesehen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da sehr schwierig ist, von New York aus hinzukommen. Und selbst aus so den größeren Umfällen von New Jersey ist es einfach ein völlig unattraktiver Ort, als Fan da hinzufahren und sich ein Spiel anzusehen. Gut, wenn dann auch noch das Wetter schlecht ist, in dem Fall war es Regen, macht es natürlich noch weniger Spaß. Aber also das sieht schon, das ist mal wieder ein Warnsignal, was wir bei Cosmos ja schon sehr häufig erlebt haben. Nicht nur bei dem Cosmos-Team, sondern auch bei den vorherigen schon. In dem Fall waren 1040 Zuschauer im Stadion, einem Stadion, was über 7000 Zuschauer fasst. Es sieht wirklich sehr, sehr leer aus. Also ich hätte noch nicht mal mit 1040 Zuschauern gerechnet. Die sind offensichtlich wieder gut verteilt oder direkt hinter der Kamera. Aber lass uns mal in die Partie gehen. Jetzt ist nämlich die Frage, auch wenn nicht so viele da sind, wie spielen sie denn, die Cosmos? Kommen sie an die alten Zeiten wieder ran?
Ich will jetzt nichts sagen, aber bis auf ein, zwei Schönchen von den Cosmos hat man eigentlich nur was von Brooklyn gesehen. Und ja, überzeugt mich einfach weiter nicht. Ich muss, das Lustigste an dieser Partie war für mich auch der Fakt, dass der Torwarttrainer im Tor stand. Und im Gegensatz zu sonst, wenn das passiert, wo meist noch der komplette Torwartkader verletzt ist, ja, der Kosmos-Torwart, der die Saison begonnen hat, ist anscheinend so scheiße aus Sicht des Cheftrainers, dass sie lieber den Torwarttrainer ins Tor gestellt haben, während die Nummer 1 von Saisonbeginn auf der Bank saß. Und wenn das nicht Peak-US-Fußball ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja, man merkte, dass er auch nicht wirklich ganz in der Partie drin war. Er hatte ein, zwei Paraden gehabt, aber der Rest, also die Tore waren viele, sahen jetzt eher vermeidbar aus. Aber Stichwort Tore, das erste Tor war in der 35. Und dort traf der immer noch quasi goldene Schuhgewinner der USL League One, JC Obregon, jetzt im Trikot von Brooklyn. Denn es gibt eine Flanke, er springt hoch und haut den Ball per Kopf ins Tor rein zum 1:0 für Brooklyn im New Yorker Derby.
Was man zu dieser Torwartgeschichte nochmal zurückkommt, aber sagen muss, also das erlebt man jetzt nicht so oft, aber ist ja durchaus auch unterhaltsam. Also wer kann schon davon reden? Allerdings muss man ja auch dazu sagen, der Torwarttrainer ist ja scheinbar doch ein recht junger, wie etwa 26 oder so. Also natürlich noch in einem sehr, sehr guten Torwartalter. Wahrscheinlich dieses klassische Ding, er hat sich mal das Kreuzband gerissen, sonst wäre er auf jeden Fall Profi geworden, so wurde er halt Torwarttrainer, aber dann doch irgendwie Profi. Wer weiß das schon. Der zweite Treffer lässt so gar nicht lange auf sich warten, nämlich nur 4 Minuten. Und in dem Fall ist es Alves, der macht, was ein Stürmer machen soll. Denn der Ball befindet sich im Strafraum. Ich überlege gerade, ob es nach einer Ecke war. Auf jeden Fall ist er im Strafraum unterwegs. Fliegt quasi ja so ein bisschen in die Mitte. Und eigentlich steht vor ihm ein Verteidiger. Aber er kommt einfach von hinten mehr oder weniger angerannt, läuft vor dem Verteidiger, der überhaupt nicht damit rechnet, dass sein Gegenspieler auch laufen kann. Und schafft es dadurch einem anderen Verteidiger, der damit nicht gerechnet hat, den Ball abzunehmen und zieht dann direkt ab aufs Tor. Dem Torhüter würde ich an der Situation jetzt nicht so viel Schuld geben, eher den Verteidigern, die da drumherum standen. Und ja, schießt den Ball logischerweise dann ins Tor.
Fun Fact, das war ein Verteidiger, der das Tor gemacht hat. Scheint also auch sich umschulen zu können, wenn er mal Lust darauf hat. Und ja, das schönste Tor des Tages, indirekt, kam auch aus politischer Sicht, denn da gab es einen Spieler, der eine Vorlage gemacht hat, der dem einen oder anderen von euch vom Namen her bekannt vorkommt. Im Wesentlichen war es ein durchaus gutes Chance, würde ich sagen. Ich glaube, es war Vaskovi. Ich habe gerade den Namen wie falsch aufgeschrieben. Kanti?
Kanté.
Kanté, genau. Kanté kriegt den Ball vorm Strafraum zugeschoben und haut den Ball dann unten rechts rein. Kein krasses Tor, einfach perfekt gemacht als Torschütze. Aber die Vorlage kam von Peter Mangioni. Wer sich jetzt denkt, warte mal, den Nachnamen kenne ich doch. Ja, es ist der Cousin von Luigi, dem sehr gut aussehenden und trotzdem Mörder eines CEOs. Ich glaube, das war von der Versicherungsgesellschaft in den USA. Und ja, der Cousin vom wunderschön aussehenden Mörder Mangioni hat die Vorlage gemacht. Und das hat halt sehr viel für Schlagzeilen gesorgt, dass eben, naja, der Verwandtschaftsgrad da ist und er halt für Brooklyn spielt.
Jetzt überlege ich gerade, wie man dieses Tor dann nennen könnte. Mordsvorlage oder irgendwie sowas. Aber nur, es gibt noch eine Szene, die durchaus interessant ist. Es gibt nämlich eine, ja, gelb-rote Karte für Cabrera in der 94. Minute oder 91. Minute. Nichts Besonderes, grätscht von hinten rein, kommt einen Augenblick zu spät, der Ball ist da schon weg. Seine zweite gelbe Karte, die ich vollkommen okay finde und dementsprechend ja, muss er den Platz verlassen. Gab jetzt aber auch nicht so wahnsinnig viele Diskussionen, da gab es schon mal andere Szenen.
Was mich übrigens in dieser Partie mal ganz kurz aufmerken ließ, um kurz mal zum Eingangsthema zurückzukommen. Wenn du es nicht mal schaffst, bei einem Derby für gute Stimmung und volle Hütte zu werben, was sagt denn das über das Team aus? Weil, dass du jetzt an einem Mittwochspiel gegen, keine Ahnung, Spokane nicht zwingend Bock drauf hast, weil Spokane kommt vom Arsch der Welt und du hast keine Kontakte dazu, ist eine Sache. Aber am Wochenende, wo gefühlt ja einfach wirklich die meisten Zeit für Fußball haben, und im Lokalderby und gegen quasi ein stärkeres Team aus der jeweils höheren Liga, musst du eigentlich erst recht das Stadion vollhauen. Und ja, Regen ist doof, aber dann hol dir halt einen Poncho. Also irgendwie, ja, ich finde es irgendwie gruselig, wenn du es nicht mehr schaffst, im Stadtderby wirklich das Stadion halbwegs voll zu kriegen, ist es noch erschreckender, als wenn es irgendwie ein anderer Gegner gewesen wäre. Das ist mir gerade mal kurz klar geworden.
Ja, aber naja, ehrlich gesagt, es überrascht ja wirklich null. Das war ja schon klar, als sie sich den Ort ausgesucht haben, dass das nicht funktionieren wird. So, ich gucke gerade mal ganz schnell nach. Also, es sind, gut, von der Brooklyn Bridge, machen wir es mal ganz simpel, die kennt jeder, bis zum Stadion fährt man in etwa 1:15, könnte man sagen. Plus Stau, der kommt auch immer noch mit dazu. Jetzt überlege ich gerade, ja doch, müsste das richtige Stadion sein. Ja, da hatten offensichtlich nicht so wahnsinnig viele Leute Bock drauf. Aber wir werfen jetzt mal einen Blick in den Kader von Brooklyn. Denn den hatten wir uns noch gar nicht angesehen und ich weiß nicht genau, was ich von dem Kader halten soll. Denn was natürlich auffällt, sie haben einen Thomas McNamara im Team. Ich glaube, wir hatten vor längeren Folgen schon mal darüber gesprochen, als der Wechsel bekannt gegeben wurde. Der hat ja unter anderem mal in der US-Nationalmannschaft gespielt, der hat in der MLS beim New York City FC gespielt und ist dementsprechend ein sehr, sehr erfahrener Spieler, aber auch schon höheren Alters für einen Fußballer und dementsprechend jetzt natürlich nicht so der Jungsport. Du hast ihn vorhin schon erwähnt, Obregon, der durchaus auch immer wieder für Aufmerksamkeit sorgt, könnte man sagen. Also der durchaus auch ein wichtiger Spieler sein kann. Und Da Silva ist ebenfalls im Team. Der hatte mal einen MLS-Vertrag, sagen wir es mal so. Allerdings auch nur 3 Spiele da gespielt und ist nie so richtig in der MLS angekommen. Versucht es jetzt in der Championship. Da weiß ich noch nicht genau, was ich von halte. Aber was ist genau das Profil von diesem Kader?
Ich muss sagen, sie haben halt eine Mischung aus Spielern mit USA Championship-Erfahrung und mit ein paar halt auch neueren Leuten. Also zum Beispiel Jackson Lee war bei Rhode Island die letzten Jahre auf der Bank, aber halt vor allem klar, dass der eigentlich zu gut für das ist. Mit Venkay Seal haben sie jemanden geholt, der viel Erfahrung hat und der auch mal bei Hartford spielte. Brandon Cervenia, puerto-ricanischer Nationalspieler und auch Talent von North Carolina. Also ich glaube, sie sind so eine Mischung aus jungen Spielern gegangen, die nicht viel Erfahrung haben, wie Peter Mangione, zu Spielern mit Erfahrung, / Leuten, die irgendwo nur zweite Wahl waren oder eigentlich besser sein könnten. Also ich würde sagen, das ist so ein kostengünstiger Aufbau. Also quasi Spieler mit New York City-Bezug, wie Obregon, der durchaus Brooklyn kommt, und dem McNamara zu eben so Spielern, die noch Hunger haben, was zu erreichen, aber auch nicht so zwingend teuer sind, weil sie jetzt nicht die größten Namen vorher waren. Also ein bisschen wie die Cosmos, nur mit größeren Namen. Die Cosmos hatten ja einen ähnlichen Aufbau mit halt New York City Wurzeln, nur halt ohne große Namen überhaupt.
Ja, stimmt, Der New York-Bezug ist mir auch aufgefallen. Den gab es wirklich bei mehreren Spielern. Auch bei den jüngeren Spielern hat man gesehen, die haben vielleicht noch nicht immer unbedingt alle immer in New York gespielt. Aber die sind zum Teil zumindest in New York geboren oder aufgewachsen. Das fand ich schon eine sehr interessante Mischung. Also scheinbar war das vielleicht so ein bisschen auch der Schwerpunkt des Ganzen. Gut, hast du sonst noch was?
Nee, außer dass ich halt wirklich hoffe, dass für die Cosmos was Ernstzunehmendes werden wollen. Gleiches geht übrigens auch für Brooklyn, die haben ja auch nicht gerade den krassesten Zuschauerschnitt, dass sie sich wirklich ein bisschen mehr Mühe geben. Weil man will dieses große Branding haben und verkackt es dann. Und man hat mit Brooklyn halt auch einen recht bekannten Ort, wo man spielt, auf Coney Island. Also wenn ihr was gegen den Fluch machen wollt, in New York City Fußball zu spielen, dann will ich auch ein bisschen mehr Eigenwerbung sehen. Also gute Trikots, gute sportliche Leistungen, seid präsenter in der Stadt, weil ansonsten, ja, endet ihr wie viele andere USL-Teams und seid in, keine Ahnung, 5 Jahren Ende vom Club. Und das wäre halt dann irgendwie auch traurig. Und daher in kurz, kommt mal klar, weil bei einem Stadtderby 1000 Zuschauer zu haben, in der Stadt von New York City, die ich glaube mehrere Millionen Zuschauer hat, ist wirklich erbärmlich. Nein, ein bisschen Regen zählt da nicht.
Also, das generelle Problem der New Yorker Teams. Du hast wahrscheinlich einfach so viele Auswahl in dieser Stadt. Und wenn du dich dann natürlich außerhalb setzt, dann ist es unattraktiver. Gut, wir machen jetzt eine kurze Pause und dann haben wir noch 2 Spieler aus dem Cup, die auch so einiges mit sich brachten. Also bis gleich bei Sideline, der USL-Podcast.
Er war Weltmeister, einer der besten Spieler seiner Generation. Ein Fußballer, der Spiele entschied, ohne laut zu werden. Und trotzdem wurde kaum ein deutscher Nationalspieler so kontrovers diskutiert wie er. Mesut Özil, zwischen Zauberfuß und Zweifel, zwischen Anerkennung und Angriff. Warum wurde aus einem der größten deutschen Fußballer ein Streitfall? Und was sagt seine Geschichte über den Fußball hinaus, über Erwartungen, Zugehörigkeit und Wahrnehmung? Mesut Özil, der umstrittenste Weltmeister Deutschlands, jetzt in der neuen Folge der 100 Fußballlegenden.
Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast. Und wie gerade eben schon angekündigt, wir sind weiterhin im USL-Cup unterwegs. Und wir gehen mal ein bisschen deutlich weiter in den Westen, in das schön warme orange in dem schön warmen orangen Bundesstaat. Orange County hatte ein Heimspiel und empfing El Paso. Man könnte eine Ahnung haben, wie in welche Richtung diese Partie sich entwickelt, wenn man sich ansieht, wie vor allem ein Team zuletzt gespielt hatte. Wir müssen erstmal mit einer anderen Sache anfangen. Das Spiel fing an. Wie immer laufen die Spieler gemeinsam mit den Schiedsrichtern ein, aber vor den Schiedsrichtern liefen Stormtrooper. Was ist denn da in Orange County los?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube auch, ich könnte mir vorstellen, dass es schon eine Art frühere Superhero Event Nights gewesen ist, was ja so quasi Themennächte, die sie gerne haben. Ich weiß noch nicht, ob das, wie formuliere ich das, noch irgendeinen anderen eigenen Lokalbezug hat, von dem wir keine Ahnung haben, weil die meisten machen sowas ja am 5. Mai. Ja, am 4. Also May the Force be with you. Also quasi der 4. Mai, Klammer auf, Star Wars Tag. Ich habe keine Ahnung. Ich muss zugeben, ich bin bei Orange County schon eine Weile ein bisschen raus. Aber ich vermute mal, es war so eine Mischung aus Themen-Night und Lokalbezug, den wir gerade nicht auf dem Schirm haben. Sah lustig aus. Vor allem, was halt mehrere Typen Stormtrooper waren und mehrere Menschen mit verschiedenen Körperbauen. Das war irgendwie, ja, eine Themenparty, bei der man nicht zwingend weiß, wer hat das Thema gestellt und vor allem warum.
Ich habe eine Vermutung, woran es liegt. Sie spielen das nächste Mal erst am 24. Mai zu Hause. Und wahrscheinlich hat man deswegen das Star Wars-Motto nach vorne gezogen. Weil man ansonsten jetzt halt erstmal 3 Auswärtsspiele hat. Nun ja, jetzt ist die Frage: Haben die Stormtrooper Orange County zum Sieg geführt? Oder wie lief die Partie?
Ja, sie war wild und irgendwie seltsam. Und auch wieder eine schöne Mischung aus Mannschaften mit hübschen Trikots gegen Mannschaften mit sehr langweiligen Trikots. Im Letzteren ist ja Orange County tatsächlich sehr, sehr gut. Die erste Halbzeit, da fand ich überhaupt nicht wirklich die Rede wert. Also es gab sehr viel Chaos, aber nicht wirklich viel Fußball. Und das beschreibt das erste Tor der Partie auch ziemlich gut. Denn ja, es ist tatsächlich sogar die Mannschaft von Orange County, die in Führung geht. Es gibt eine erste Chance von rechts, die vom Torwart geklärt wird. Nur ist damit der Torwart, also Abraham Romero, zu weit vom Tor weg und damit das Tor leer. Der zweite Schuss geht damit auf das theoretisch leere Tor. Ein Verteidiger springt rein und schafft es, den Ball noch vor der Linie zu klären. Aber dann der dritte Schuss geht dann ins Tor rein. Ja, war nicht zwingend gut verteidigt, Aber immerhin, Orange County macht mal aus dem Chaos was Nützliches und trifft im Heimspiel gegen El Paso, die ja durchaus bisher ziemlich gut sind dieses Jahr.
Weil man sich aber seit 7 Minuten dann zu sicher in dieser Partie war, dachte man sich, wir machen es doch mal spannender. Und ja, die Idee, naja, weiß ich nicht, was er sich dabei gedacht hat, aber die Idee hatte zumindest Apollo Marisch. Der springt mich mit offener Sohle einfach mal in seinen Gegner rein. Und noch während er sitzt, fängt er schon an zu reklamieren. Der Schiedsrichter kommt dann letztendlich zu ihm und er reklamiert weiter, stellt sich dann irgendwann hin, um mit dem Schiedsrichter, keine Ahnung, einen Plausch zu halten, bekommt dann selbstverständlich die rote Karte für die offene Sohle, was auch vollkommen okay ist. Und ja, ist dann völlig überrascht darüber. Ich bin überrascht, dass er überrascht ist, aber es ist immer wieder das gleiche Schauspiel.
Bin ich völlig dabei. Es ist immer sehr, sehr spannend. Ich muss zugeben, die nächsten Tore sind beide auch wieder sehr kurios und abprallerig gewesen. In der 64. nutzt El Paso mal das Gewühl und das Chaos zur eigenen Sicht aus. Es gibt ein Schüsschen von einem Verteidiger, Tony Alfaro von links. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Ball nicht zwingend als Tor geplant war, aber irgendwie mit Glück und irgendwie auch Hoppeln ins Tor reingeht. Also er schießt den Ball mit ordentlich Schmackes, aber halt auch mit ein bisschen, würde ich sagen, einem technischen Drall links an Freund und Feind vorbei. Man sieht, wie der Ball mehrmals auf dem Boden aufkommt und weiter hüpft und dann links unten ins Tor reingeht. Sah sehr kurios aus. Alle Spieler von El Paso, die schon weit beim Tor waren, rennen erstmal zurück und freuen sich mit dem Verteidiger. Ja, kurios, aber naja, wenn du 30 Minuten Überzahl bist, muss irgendwann mein Ball reingehen. Nur es war irgendwie, ja, nicht ganz geplant, aber doch ganz praktisch.
Was mir in der Szene und auch in der nächsten Szene deutlich aufgefallen ist, in beiden Situationen stand das komplette Team von Orange County in der eigenen Hälfte, weit, weit in der eigenen Hälfte. Die meisten standen im Strafraum, einige kurz davor, aber Richtung Mittellinie stand schon quasi gar keiner mehr. Und das, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, die klassische Strategie, dass wir den Bus hinten parken, versucht. Aber das funktionierte halt nicht, weil sie haben sich sogar auf diese Art und Weise noch ein zweites Tor gefangen, obwohl das ganze Team von Orange County in der eigenen Hälfte stand, hat es offensichtlich nicht gereicht, vernünftig zu verteidigen. Und in dem Fall wird der Ball von außerhalb des Strafraums einfach mal aufs Tor geschossen und dann dabei abgefälscht. Und der abgefälschte Ball geht logischerweise dann ins Tor. Das sorgt halt für den Zwischenstand von 1-2. Ehrlich gesagt, finde ich es dann aber auch verdient. Also wenn du dich einfach nur hinten reinstellst und vielleicht mal auf den Konter hoffst und dann hässlichen Fußball spielst, muss ich sagen, ja, dann habe ich da kein Mitleid. Die ganze Misere hat ja im Prinzip schon mit der roten Karte angefangen. Von da an, fand ich, gab es von Orange County nicht mehr so wahnsinnig viel zu sehen.
Ja, bin ich völlig dabei. Ich weiß auch nicht, was Orange County da gemacht hat. Eine interessante Partie, aber halt irgendwie, warum? Also, du machst offensiv nicht so viel außer Chaos und hast dann die dumme rote Karte und dann denkst du, dass sich das Reinstellen auf Dauer mehr nützt. Ja, kann man machen, muss man nicht. Gab auch viele Rotationen im Kader. Vielleicht wollte der Trainer auch eine Nummer sicher gehen. Aber ich muss auch zugeben, ich bin auch nicht ganz sicher, was ich von den Transferbemühungen halten soll, falls du da auch hingehen wolltest.
Ja, aber so wahnsinnig viele hatten sie ja auch nicht. Also wahnsinnig viele relevante.
Lieber zum Beispiel haben sie ihren Stammtorwart rausgeschmissen indirekt. Also Colin Shuttler war jetzt bestimmt, also seit unser Lieblingsdeutscher Rakowski weg ist, die Nummer 1, hat immer ziemlich gut gespielt. Weil ich fand, meistens irgendwo zwischen Top 5 bis Top 7 der Torhüter der Liga, der ist dann gegangen und jetzt durch einen Ersatzkeeper vom New York City FC ersetzt worden. Tristan Traeger ist gegangen, den ich vorher noch ziemlich solide war, unter anderem bei Monterey. Und geholt haben sie jetzt zum Beispiel auch nur auf dem letzten Drücker, auch nur weil Tormenta gestorben ist, Yanef Basini als Sturmoption. Der hat vorher bei Tormenta und ich meine auch bei Vermont wirklich sehr guter Stürmer gewesen ist. Aber ich verstehe nicht so ganz, warum man den Top-Torhüter gehen lässt. Vor allem zu den Switchbacks, die jetzt auch nicht quasi das Upgrade per se sind. Daher, ja, Orange County verwirrt mich ein bisschen. Aber hey, wenn ihr einen guten Keeper haben wollt, der euch euer sogar kennt, klingelt doch mal bei Phoenix an. Ich kenne da einen Deutschen, der vielleicht sogar zurückkommen könnte. Denn bei Phoenix wird er immer wieder durch einen Ersatzkeeper aus MLS Next Pro Kreisen auf die Bank verdrängt. Also gebt doch mal eurem Meistertorhüter einen Anruf. Das würde euch vielleicht helfen.
Was mir an dem Kader von Orange County aufgefallen ist, sie haben ja durchaus sehr, sehr erfahrene Spieler im Team. Beispielsweise ein Ethan Thubeck, der hat relativ lange bei LA Galaxy gespielt. Jetzt überlege ich, wo er noch gespielt hat. Auf jeden Fall hatte viel MLS-Erfahrung. Ach, bei Nashville, genau. Außerdem auch ein Chris Hagrad, der hat sehr lang bei den Sounders gespielt und dann auch noch bei Charlotte eine Weile. Das sind beides Spieler, unter anderem, die Erfahrung haben. Aber ja, klar, der Abgang von beispielsweise einem Trager, ich verstehe ihn jetzt nicht so sehr, weil das immer wieder ein Spieler war, der in den richtigen Situationen dann Tore gemacht hat. Also ich sehe da mehr Profil als bei Brooklyn. Allerdings, ihr Handling ist trotzdem ein bisschen merkwürdig, das muss man sagen. Ich würde vorschlagen, wir bleiben noch ein bisschen in der Sonne und sehen uns mal Sacramento an. Die hatten ebenfalls ein Heimspiel und hatten Spokane zu Gast. Was war dein Eindruck von der Partie?
Sehr einseitig. Also eine Mannschaft hatte alle Chancen, alle Tore und eine Mannschaft hatte gefühlt eine gute Torchance. Und ein Keeper, dem eine super gute Parade gelang, allerdings stand es da halt schon 0-4 aus seiner Sicht. Ja, das wäre die sehr kurze Fassung vom Sacramento-Spiel.
Ja, könnte man so sagen. Schon nach 5 Minuten geht es auch schon in die entsprechende Richtung. Der Ball ist eigentlich in der Hälfte von Sacramento. Allerdings kommen sie an den Ball, setzen zum Konter an. Und dann gibt es einfach einen langen Ball nach vorne zu Tyler Wolfe. Und der braucht im Prinzip nur noch den Verteidiger ausspielen, schießt dann aufs Tor, am Torwart vorbei. Treffer für ihn, schlecht für Spokane in dem Fall.
Ja, würde ich zustimmen. War ein bisschen zu einfach. Es gab dann noch 2 gute Szenen aus Sicht von Sacramento, auch wenn die nicht zum Tor geführt haben. In der 27. hat Danny Vitiello, eine wirklich der Torwartlegenden der USL Championship, eine sehr gute Parade gehabt nach einem Schlenzer von rechts, den er zur Seite klären konnte. Und in der 28. hat Foster Ayago von Sacramento einen sehr guten Sololauf aufs Tor gemacht. Allerdings ist dann sein Schuss nicht ins Tor gegangen, sondern vom linken Pfosten abgeprallt. Und das waren so 2 gute Momente von Sacramento in sehr kurzer Zeit.
Es gab noch ein Tor in der ersten Halbzeit. Das war kurz vor dem Pausenpfiff. Und auch in dem Fall war es wieder ein Konter. Und dabei wurde der Ball einfach mit mehreren kürzeren Pässen weit nach vorne gebracht. Dann kurz vorher wurde nochmal ein längerer Pass gut in die Füße gespielt, könnte man sagen. In dem Fall von Malongo. Und der macht da ganz sicher das Tor. Und ich muss zugeben, ich hatte das Tor ein wenig verwirrt, also vielleicht nicht das Tor, aber das Tor danach, weil ich die ganze Zeit immer nicht gecheckt habe, welches Tor das jetzt ist. Ich spoilere mal, die hatten schon eine gewisse Ähnlichkeit miteinander.
Ja, bin ich ganz bei dir. Ich muss zugeben, ja, Malongo fiel mir öfters auf in der Partie und der hatte hier in der 56. das nächste Tor. Und auch das war wirklich sehr einfach. Es gab einen Querpass, der in den Strafraum von rechts reingeschoben worden ist. Die Verteidigung von Spokane war irgendwo, aber nicht richtig positioniert. Und er musste dann den Querpass nur quasi mit dem Fuß ins Tor reinlenken. einfacher Job für einen Stürmer, sah ganz okay aus. Die Kommentatoren feierten das, als hätte gerade Italien die Weltmeisterschaft 2006 gewonnen und stand dann 3:0 für die Mannschaften in den Pyjamas, also Sacramento.
Es blieb nicht bei 3:0, sondern erhöhte sich auf 4:0 und in dem Fall war es noch nicht mal unbedingt ein Konter. Es waren genug Verteidiger anwesend, man hätte die Situation ganz gut klären können. Was man aber möglich gemacht hat, war, dass der Ball von der Torauslinie doch mal schön in den Strafraum gepasst werden konnte. So ein halbhoher Pass war das. Und auch der war wieder gut platziert, beziehungsweise da half einfach eine schnelle Reaktion von Benetez. Der kommt einfach nach vorne, holt sich den Ball, schießt, Tor. Im Großen und Ganzen muss man sagen, das war eine ganz, ganz klare Partie von Sacramento. Spokane war gefühlt gar nicht anwesend.
Ja, bin ich dabei. Also die Tore waren wirklich sehr, 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 sehr einfach. Ich meine es nicht immer böse gegen Sacramento. Die sind ja bekanntermaßen ein gutes USA Championship Team und Spokane ein League One Team. Aber als doppelter Vizemeister, also zweimal in Folge, und eigentlich ein gutes Team, kannst du dich jetzt auch nicht so schlecht verkaufen. Und das ist die beste Chance oder Szene des Spiels, eine Torwartparade von deinem Torwart ist, der schon vier Gegentore kassiert hat, sagt auch so einiges aus. Denn in der 89. gibt es nochmal einen Fernschuss fürs Recommendo, den Sean Lewis in einer schönen Flugparade nach rechts oben zur Seite klären kann. Sah gut aus, aber wie gesagt, wenn du schon vier Gegentore kassiert hast, macht das auch den Braten nicht mehr wirklich fett. Denn ob du die Szene nochmal ins Highlight-Reel mit reinnimmst, weiß ich auch nicht.
Tja, gute Frage. Werfen wir mal einen Blick auf den Kader von Sacramento. Was sofort auffällt, es gibt dort zwei deutsche Spieler, in Anführungsstrichen in dem Fall. Recht klar ist es Dominik Wanner, denn der hat unter anderem für Dortmund und Mainz gespielt, vor allem in der Jugend. Und es gibt auch noch Freddy Klemann. Aber ja, es ist halt ein US-amerikanisch-deutscher, wie auch immer. Der hat vor allem, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, in erster Linie nur in den USA gespielt, ist da auch aufgewachsen, aber hat halt deutsche Wurzeln. Ansonsten finde ich den Kader von Sacramento trotzdem sehr interessant, weil sie es irgendwie schaffen. Klar, wahrscheinlich steckt da auch deutlich mehr Geld hinter als bei anderen Teams, aber sie schaffen es, einen sehr interessanten und, wie ich auch finde, gut aufgebauten Kader zu konstruieren. Mal als Beispiel Jack Gurr, der ja schon, über den haben wir in diesem Podcast ja auch schon ein paar Mal gesprochen, und der scheint sich im Team auch ganz wohl zu fühlen, ist jetzt kein Neuzugang, aber so generell das Grundkonstrukt von Sacramento gefällt mir ganz gut. Extrem viele Transfers hatten sie ja nicht, aber ein paar.
Ja, ich muss zugeben, also abgangstechnisch gab es einige, die ich krass fand. Also Mazzola zum Beispiel war der Pokalstammkeeper von Sacramento letztes Jahr, hat auch die sehr weit, ich meine, im Open Cup geführt, war also wirklich ein Held im Team, ist jetzt bei den Lights. Russell Cicerone, USL-Legende, ich meine, einer von drei Spielern, die jetzt auf über 100 Torbeteiligungen gekommen sind, der ist jetzt bei Tampa, Luis Felipe ist jetzt bei Lexington, Roro Lopez ist ins Karriereende gegangen. Also da waren schon einige Namen, die jetzt nicht mehr da sind, was ich durchaus krass fand. Also ein paar ergeben Sinn, weil Alters, denke halt, aber halt der Rest so, warum lässt du deinen Pokalkeeper, der wirklich gut war, gehen? Warum lässt du wirklich einen sehr, sehr Veteran wie Cicerone gehen? Weiß ich nicht. Also irgendwie für so ein Top-Team, ja, kann man machen, muss man nicht zwingend.
Allerdings haben sie sich ja durchaus auch verstärkt. Aufgefallen oder besonders ist natürlich Edwards, der kam ja von Hartford. Und auch Kaye, der kam aus der MLS von den Earthquakes. Durchaus ein guter Spieler, wo ich mir vorstellen könnte, dass er sehr gut ins Team passt. Was würdest du ansonsten zu dem Kader generell von Sacramento sein?
Also für die USA Championship und für den Playoff-Platz reicht's. Aber um die Whitecaps 2.0 zu werden, würde ich sagen, ist noch eine Menge Qualität nötig. Also wir sagen, Championship-technisch definitiv okay. Dafür, dass sie ja planen, 20.000 Plätze-Stadion zu bauen und dann auf jeden Fall auch wahrscheinlich eine D1-Lizenz haben wollen, also entweder für MLS oder USL Premier, muss nochmal ein Stück draufgepackt werden. Und vor allem, Sacramento hat gefühlt jedes Jahr einen guten Kader, aber das letzte Mal, dass sie wirklich weit gekommen sind, in A Playoffs oder B Open Cup, ist jetzt auch schon eine Weile her. Also sie sind so ein bisschen das Borussia Dortmund von der USL. Theoretisch ein großer Kader, theoretisch auch mal ganz gute Spiele, aber am Ende ja, hakt es dann doch an einigen Stellschrauben, dass man sich dann wieder fragen muss, okay, dann nächstes Jahr vielleicht, okay?
Für nächstes Jahr holt ihr euch noch einen besseren Spieler, damit der Kader noch besser wird. Nee, du hast tatsächlich recht, das ist sehr auffällig bei Ihnen, dass der Kader wirklich gut ist, aber in den entscheidenden Momenten, da reicht es dann doch wieder nicht. Hast du sonst noch etwas?
Ja, nur einen kleinen Disclaimer für euch, denn wir nehmen die Folge heute am Mittwoch auf und sie geht höchstwahrscheinlich am Freitag online. Warum ich das sage, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, also für euch mindestens gestern, wenn nicht vorgestern, findet die zweite Nacht der aktuellen US Open Cup Runde statt, in der drei USL Teams beteiligt sind. Also nicht wundern, dass wir diese Woche nicht drüber reden, aufgrund der frühen Aufnahme passt das zeitlich nicht ganz. Aber wir werden nächste Woche gerne dann über die USL-Beteiligung in der aktuellen US Open Cup-Runde berichten. Nur, dass ihr Bescheid wisst, dass es eben eine kleine zeitliche Diskrepanz gibt.
Eine Kleinigkeit haben wir noch. Es gibt eine neue Trainerverpflichtung, die sehr hochkarätig angekündigt wurde. Man hat den Eindruck, jeder aus dem US-Fußballbereich kennt diesen Trainer. Jetzt ist die Frage, wer ist dieser Trainer und wo wird er künftig trainieren?
Ich muss gerade ehrlich lachen, weil ich dachte, du meinst das ernst. Ja, wir reden von Monterey Bay, einem der relativ beliebigen Teams aus der USA Championship. Und sie haben den ehemaligen Interimstrainer von den San Jose Earthquakes verpflichtet. Einen Spanier mit dem wunderschönen Namen Alex Coveo. Und ja, ehrlich gesagt, kannte ich ihn vor der Verpflichtung auch nicht. Was schon viel heißt, wie man sonst US-Fußball hört ist. Ich habe ansonsten nur rausgefunden, dass er eben in der Earthquakes, nennen wir es mal Blase, eine Langeweile war. Also von Co-Trainer bis hin zu zweiten Mannschaftstrainer hat irgendwie gefühlt alles gemacht. Und er war danach Co-Trainer von Marko Mitrovic als U23 und Haupttrainer des US Men's National Team, während ich meine Olympischen Spieler und war jetzt fast 2 Jahre vereinslos. Ja, passt, finde ich, zu Monterey. Das ist irgendwie so ein Trainer, den man holen kann, wenn man selbst nicht so viel zu melden hat in den letzten Jahren und das Risiko, halt schlechter zu werden, echt gering ist. Also Risiko gering für beide Seiten, aber hat irgendwie auch nichts, was jetzt irgendwie für Gefühlswallungen sorgen sollte.
Es gibt ein Wort, was du gerade verwendet hast, mit dem man sowohl Monterey wie auch diese Verpflichtung beschreiben kann oder benennen kann. Und das lautet, ja, ich finde, das ist sehr passend. Gut, hast du sonst noch etwas?
Nee, außer dass ich mal froh wäre, wenn wir nicht ständig die Pokalliga-Modi wechseln würden von Woche zu Woche. Also von USL zum Open Cup, dann USL Cup, dann haben wir dieses Wochenende wieder Liga und US Open Cup zwischendurch. Es wird ein bisschen verwirrend, was jetzt wann genau stattfindet und wie lange und wann die nächste Runde ist. Und das ist irgendwie, ja, man kommt durcheinander, finde ich.
Und mit irgendeinem Pokal geht es am Ende immer. Für uns soll es das für heute gewesen sein. Gebt uns wie immer gerne Feedback. Das könnt ihr machen auf Facebook unter US Soccer News oder auf Twitter unter Box zu Box. Bewertet uns gerne auch auf den üblichen Plattformen, wo es diesen Podcast zu hören gibt. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Da gibt es dann unter anderem ja auch die nächsten US Open Cup Spiele, über die es zu sprechen gibt. Habt eine erfolgreiche Woche und bis bald.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.